Willkommen zum Kassenzone.de Podcast, Ausgabe Nummer 201, direkt hier aus Bregenz bei der Agentur Towa. Ich habe gesprochen mit Clemens, der führt ein sehr, sehr spannendes Geschäft mit hochwertiger Damen- und Herrenmode und ist sehr Farfetch erfahren. Er verrät im Podcast, wie sich eigentlich die ganze Geschichte mit hochwertiger Mode hier entwickelt hat. Nicht nur in Österreich, sondern auch in der Schweiz und in Deutschland, wie man Kunden bindet und wie Farfetch funktioniert. Das ist extrem cool. Und wir haben auch in dieser Folge den Mercedes EQ als Partner. Ihr könnt euch über das neue Elektromodell informieren auf mercedes-benz.de/kassenzone. Ich weiß nicht, Clemens, fährst du ein Elektroauto?
Noch nicht.
Aber ich
warte auf die Auslieferung
ja, meines Teslas. Nein. Also du musst auf jeden Fall auf den Mercedes warten. Ich bin ja auch ein Mercedes-Fanboy. Ich fahre einen Youngtimer, warte natürlich auf die Auslieferung der neuen Marke. Im Mitte 2019 soll es, glaube ich, soll es soweit sein. Und der sieht auf jeden Fall ganz, ganz schick aus. Und da warte ich eigentlich auch auf ein Modell, in dem ich Podcasts aufnehmen kann, weil es gibt, das haben wir gerade auf einer Messe ausprobiert, es gibt ja nichts Besseres, ein Elektroauto, um Podcasts aufzunehmen, weil du kannst einfach irgendwo stehen, die Klimaanlage läuft, der Motor muss irgendwie nicht laufen, du hast eine perfekte Soundkulisse, da bin ich mir ziemlich sicher, dass Mercedes-Benz dort kassenzonefreundlich agieren wird. Und für alle, die jetzt darauf gespannt sind, schaut drauf auf mercedes-benz.de/kassenzone und viel Spaß beim Podcast mit Clemens. Clemens, herzlich willkommen im Kassenzone.de Podcast, heute hier im wunderschönen Bregenz in Österreich. Sag doch mal für die nicht so österreich-affinen Hörer, wer du bist, was du machst.
Ja, mein Name ist Clemens Sagmeister, ich bin 38 Jahre alt, Familienvater, zwei Kinder und ich bin Geschäftsführer der Sagmeister Modehäuser.
Und die Sagmeister Modehäuser sind ja hier in Bregenz, glaube ich, ganz bekannt. Und im Umland kannst du das mal ein bisschen beschreiben, was ihr genau macht?
Wir vertreiben Mode im hochwertigen Segment. Es gibt Damen-, Herren- und Kindermode. Ich bin zuständig für die Herren und für die Kinder. Mein Onkel, meine Tante sind für die Damenmode zuständig. Wir sind wirtschaftlich unabhängig, aber arbeiten natürlich sehr eng zusammen. Und uns gibt schon ein paar Jährchen. Ich bin mittlerweile in sechster Generation tätig, also seit 1844 gibt es uns. Natürlich haben wir unser Sortiment über die Jahrzehnte und Jahrhunderte ein bisschen angepasst. Und ja, ich betreibe es nun gemeinsam mit meiner Frau.
Hochwertige Mode, ich lese mal hier vor von der Webseite, ich habe jetzt mal auf die Damenkategorie geklickt, Prada, Chloé, Valentino, Dolce & Gabbana, also das Luxussegment, könnte man so sagen. Also viel höher geht es ja eigentlich gar nicht im Modebereich, oder?
Das ist richtig. Im Multilabel-Bereich ist es schon.
Genau. Und ihr verkauft auch über Farfetch. Da kommen wir nachher nochmal drauf zu sprechen, wie das genau funktioniert und ob du auch meine Kritik teilst, die ich an Farfetch habe. Vorher müssen wir vielleicht nochmal einen Blick auf den österreichischen Markt werfen. In Deutschland ist ja alles sehr, sehr geprägt von der Angst eigentlich vor Amazon, die den Markt entwachsen und vormachen, wie man Kunden online begeistert. Kannst du mal ein bisschen was dazu sagen, wie so das ganze Thema E-Commerce in Österreich gerade gesehen wird und wie es auch diskutiert wird?
Also ich denke, es wird ähnlich gesehen wie in Deutschland, nur mit sehr vielem ist es so, auch in diesem Bereich, wir sind ein paar Jahre hinterher. Ja, ich glaube, dass es wir generell, wir sind ja in Vorarlberg, also in Westösterreich, deutsche Grenze ist gleich auf der anderen Seite des Sees. Also wir sind generell in Bregenz sehr deutschlandorientiert. Das heißt, dass ich eigentlich mich sehr viel mit dem deutschen Markt auch beschäftige. Wir sind auch in der im maskulinen Modekreis, in dem sehr viele deutsche Händler ja auch sind. Und deshalb sind wir eigentlich an Deutschland gekoppelt. Es ist in Österreich aber die Ängste und die Sorgen, glaube ich, die teilen wir mit den deutschen Händlern. Wir haben ähnliche Entwicklungen im textilen Einzelhandel. Wir haben Konzentration auf die zwei großen, sagen wir mal aus meiner Sicht, die zwei großen Bösen. Das ist auf einmal der reine Onlinehandel und der andere ist das Shopping auf der grünen Wiese. Das sind so die zwei Gegner, die wir haben und von der Struktur denke ich, es ist ähnlich wie in Deutschland. Es ist auch die großen Player, Amazon, Zalando, sind hier natürlich genauso präsent.
Ja, ich habe in einer Nachricht vorhin einmal online gelesen, dass die drei größten, Zalando, Amazon und Universal, eine Otto-Tochter, das ist glaube ich Unito, die machen hier zusammen so knapp 1 Milliarde Euro Umsatz, damit man mal so eine Größenordnung hat. Alleine Amazon in Deutschland werden ja mittlerweile über 20 Milliarden Euro Umsatz zugeschrieben und dazu kommen nochmal Otto und Zalando mit auch erheblichen Umsatzanteilen. Aber das ist so ein bisschen, also der Markt ist ein bisschen kleiner, aber du sagst eigentlich ähnlich stark schon unter Druck wie in Deutschland in der Digitalisierung der einzelnen Unternehmen, vielleicht ein bisschen hinterher. Das werden wir heute ja auch erfahren hier bei dem Tova Event. Wir sind hier bei Tova, einer Spiker Partneragentur. Da gibt es ein großes Event heute, wo wir so ein bisschen über diese ganzen Herausforderungen auch, auch reden. Und da würde mich natürlich auch interessieren, wenn du sagst, wenn die Herausforderungen ähnlich sind, wie hat sich denn das Geschäft von Sargmeister in den letzten 20 Jahren, würde ich mal sagen, entwickelt. Das wird ja der Zeitraum sein, in dem du es auch aktiv mitsehen konntest, in den letzten Jahren ja auch mitgestalten konntest. Was hat sich da jetzt zum Thema E-Commerce getan, auch zum Thema Ausrichtung des kompletten Handelsgeschäfts?
Also generell waren wir vor 20 Jahren, meine Eltern damals, ich war damals noch nicht aktiv in der Firma, gab es eine Strategieentscheidung und das war so ein bisschen eine Flucht nach oben, was das Sortiment auch angeht. Wir haben gesehen, vor 20 Jahren gab es noch keinen Peek & Cloppenburg in Vorarlberg, gab es wenig Vertikale. Dann haben die alle, sind die nach Vorarlberg geströmt und dann war das so eine Flucht nach vorne, dass man gesagt hat, okay, man wird hochwertiger vom Sortiment und sucht sich da die Nische. Hat begonnen mit Prada, mit Dolce & Gabbana, Burberry zu arbeiten. Und diese Strategie haben die letzten 10 Jahre gut funktioniert und jetzt in den letzten, ich bin seit 8 Jahren in der Firma, in den letzten 8 Jahren haben wir uns so ein bisschen wieder das nach hinten gedreht und sind so ein bisschen wieder weggekommen von den absoluten Luxusmarken. Du hast vorher die Luxusmarken aufgezählt, die vor allem im Damenbereich noch sehr präsent sind.
Ja, das weil die auf eurer Webseite hier auf der Startseite stehen, deswegen.
Genau. Nee, das ist noch nach wie vor natürlich ein Thema. Wir arbeiten auch nach wie vor mit Luxusmarken, auch im Herrenbereich, wie mit Gucci beispielsweise zusammen. Aber wir versuchen halt auch, die Marken uns verstärkt als Partner zu suchen, die uns auch wirklich als Partner sehen und bei denen wir nicht wie bei den großen Luxusbrands halt ein kleiner Punkt irgendwo auf der Landkarte sind, sondern wir versuchen dort mit kleineren Brands, die vielleicht auch unsere DNA so ein bisschen mehr widerspiegeln, mit denen zusammenzuarbeiten. Wir verlieren auf der anderen Seite nicht die Luxusmarken aus den Augen, weil wir natürlich so ein paar Leuchtturm-Brands auch brauchen, aber wir möchten auch mit individuellen kleinen Marken, die vielleicht auch nochmal entweder aus der Region kommen oder zumindest ein bisschen einen regionaleren Ansatz haben, mit denen zu arbeiten, weil wir unseren Kunden halt einfach auch mehr Spannung im Sortiment bieten wollen.
Kannst du ein bisschen was zu eurer Kundenstruktur sagen? Ihr habt ja, glaube ich, nicht nur einen Laden, sondern, glaube ich, genau. 6, 7 Filialen hier in der Region.
Genau. Wir haben, also es ist so ein bisschen auch der Einwohnerzahl hier geschuldet. Es gibt keine große Stadt in Vorarlberg, sondern es gibt mehrere kleine Städte. Bregenz hat nur 30.000 Einwohner. Es gibt noch 2, 3 andere Städte, ungefähr von der gleichen Größe. Und darum haben wir in all diesen Städten kleinere Filialen. Unser Haupthaus ist aber in Bregenz, ist auf 800 Quadratmeter, Damen und Herren, gemeinsam. Und ist an dem Standort, an dem es auch gegründet wurde.
Und die Kundenstruktur, ist die mit euch so ein bisschen mitgewachsen? Ist die durchschnittlich älter als der klassische Peek & Cloppenburg-Kunde? Oder kann man das so sagen?
Ich denke, dass dass der Kunde schon vielleicht ein Ticken älter ist, weil er eben auch ein Ticken wohlhabender sein muss oder ist. Aber wir sehen, dass wir auch mit unseren neuen Konzepten teilweise sehr junge, modeaffine Kunden neu dazu bekommen. Wir haben natürlich einen sehr hohen Stammkundenanteil, sind knapp 80% unserer Kunden auch bei uns namentlich registriert. Und wir haben durch die Nähe zum Ausland, also zu Deutschland und zur Schweiz, wir brauchen jeweils 5 Minuten nach Deutschland, brauchen 20 Minuten in die Schweiz, haben wir sehr viele Schweizer und deutsche Kunden.
Und jetzt sag mal, jetzt würde ich mal versuchen, noch den USP zu verstehen. Wenn du Kassenzone, du hast es ja im Vorfeld, hast du mal 2, 3 Podcasts angehört, ein bisschen verfolgt. Es fällt ja stationären Anbietern immer schwerer zu erklären, warum der Kunde eigentlich noch in den Laden kommen sollte. Wenn sowohl die Luxusmarken als auch kleinere Marken dann direkt online verkaufen und der Kunde zumindest sehen wir den Kunden so, halt zunehmend zu einem So-Verkäufer erzogen wird. Offensichtlich ist es das, was er will. Er kauft quasi über digitale Devices oder informiert sich dort primär über Ware. Die Leute, die zu euch in den Laden kommen, finden die dort Ware, die sie online nicht finden? Du hast gerade von diesen kleineren, exklusiveren Marken gesprochen, die stärker zu eurer DNA passen. Oder gibt es noch einen anderen Service-Aspekt, den ihr jetzt gerade nach vorne treibt, wie zum Beispiel Usiander im Bücherhandel in Deutschland, die sagen, komm, eigentlich wollen wir Treffpunkt sein, wir richten eigentlich Cafés ein und Handel wird dann zukünftig möglicherweise nur noch ein zweitrangiger Erlöskanal. Hauptsache, die Leute kommen zu uns und finden das gut hier. Mhm.
Also ich glaube, wir versuchen schon natürlich das Erlebnis in den Vordergrund zu stellen. Wir haben jetzt keine Welle beispielsweise bei uns oder wir haben auch keine hochwertige Gastronomie im Haus.
Eine Welle wie bei L&T in Osnabrück.
Genau, beispielsweise. Ja. Aber wir versuchen, den persönlichen Kontakt sehr hoch zu schreiben. Wir haben eben sehr viele Stammkunden, die genau zu ihrem Verkäufer kommen möchten und dort auch genau sich gut aufgehoben fühlen. Die Verkäufer kennen im Normalfall den Kleiderschrank des Kunden besser wie der Kunde selbst. Und das ist von uns auch das Feedback, das wir von den Kunden bekommen, dass sie lange Anreise von Zürich beispielsweise, wo es ja eigentlich alles zu kaufen gibt. Der Kunde setzt sich trotzdem ins Auto, fährt 1,5 Stunden nach Bregenz und kauft mitunter das gleiche Produkt, das er auch in Zürich kaufen könnte, aber lieber bei uns, weil wir ihm irgendetwas bieten. Wir bieten ihm etwas, das er in Zürich vielleicht nicht bekommt. Wir bieten ihm sehr persönliche Betreuung, wir bieten ihm eine familiäre Atmosphäre. Auch diese, bei uns ist es so, dass ich stehe persönlich im Geschäft, meine Mutter steht mitunter noch persönlich im Geschäft, meine Frau ist im Geschäft, diese familiäre Atmosphäre. Und das ist, glaube ich, unser USP auch, dass der Kunde zwar ein Sortiment vorfindet, das sehr international ist, aber dann sich auch darauf verlassen kann, dass da diese Vorselektion, die wir vornehmen, dass sie auch seinem Geschmack entspricht und im Normalfall auch einem guten Geschmack, sage ich jetzt mal arrogant, entspricht.
Okay, verstehe ich. Und kommt euch natürlich zu Pass, dass ihr den Großteil eurer Kunden schon irgendwie kennt und dann auch potenziell individuelle Marketingkampagnen fahren könntet. Da könntet ihr ja wirklich mal einen Kunden SMS schreiben, wenn er mal sagt, komm, es gibt jetzt hier den neuen Moncler-Mantel, ja, und du wolltest den auch immer schon mal haben. Lieber Joachim, komm doch jetzt mal in den Laden, ich lege ihn dir zurück. Sowas könntet ihr machen. Macht ihr sowas?
Machen wir, ja. Also wir machen das ja über WhatsApp-Gruppen oder über WhatsApp-Kontakte. Machen wir.
Und wie kommt das an?
Und das kommt sehr gut an. Das ist natürlich auch das hier, das ist auf einer sehr individuellen Basis und das ist auch von Verkäufer zu Verkäufer natürlich unterschiedlich. Es ist auch nicht so einfach, den Verkäufer dafür zu begeistern, aber es kommt sehr gut an, weil das eben nochmal viel persönlicher ist und weil das auch etwas ist, ich kann ihm 100 Newsletter schicken und er fühlt sich nicht angesprochen, aber wenn ich schreibe, lieber Joachim, schau mal, dieser coole Mantel und ein Smiley dazu, dann ist das für ihn eine ganz andere Botschaft, die er da erfährt, weil ich ihn eben auch individuell anspreche und nicht über die Masse. Und
wer macht das bei euch? Machen das die Verkäufer oder Verkäuferinnen in Anführungsstrichen? Ja. Oder habt ihr ein Social-Media-Team?
Nein, wir haben kein Social-Media-Team, weil dadurch, glaube ich, auch der persönliche Kontakt verloren ginge. Also ich möchte das schon auch, dass das der Verkäufer direkt selbst macht. Es gibt schon ein Device auch im Geschäft.
Und hat er dafür... Richtet der quasi mit seinen Kontakten eine WhatsApp-Gruppe ein oder wie funktioniert das?
Ja, er macht eigentlich persönlich, also er kann WhatsApp-Gruppen einrichten, dass er sagt, Gucci-Fans, ja, aber im Idealfall macht er das persönlich, dass er einfach im Verkaufsgespräch auf den Kunden noch auch mal hinweist und sagt, wenn Sie mir Ihr Einverständnis geben, dann würde ich Ihnen gerne auch einfach mal unverbindlich, wenn was Neues reinkommt, eine WhatsApp schicken und Sie über Neuigkeiten informieren. Und die Kunden schätzen das sehr. Und wir kriegen da eigentlich gutes Feedback.
Ja, cool. Ja, die meisten großen Ketten kriegen das ja nicht ansatzweise hin, sozusagen. Es ist natürlich eine hohe Aversion der Mitarbeiter gegen diese Kanäle, weil oft nicht klar ist, wie das zum eigenen Erfolg und zum eigenen Gehalt beiträgt. Und B, sind quasi Datensätze so unsortiert, so groß, das Problem ist einfach so groß, dass es nicht lösbar ist. Das heißt sozusagen, ein Vorarlberger Luxusmodehändler ist hier ganz weit vorne in der individualisierten Kundenansprache. Finde ich sehr gut. Also ich glaube halt massiv daran. Bei mir würde es auch funktionieren. Also gäbe es jetzt quasi einen Laden in Kiel, wo ich jetzt häufiger einkaufen würde und der würde meinen Geschmack kennen und sozusagen sagen, guck mal, das und das gibt es jetzt hier gerade, willst du das nicht mal angucken, dann würde ich es halt lesen und vielleicht auch mal hinfahren. Ansonsten hätte ich gar keinen Anlass, in so einen Laden zu fahren. Vielleicht nochmal auch zum besseren Verständnis für mich. Du hast gesagt, ein Stückchen Fokussierung auf kleinere, lokale Marken oder generell vielleicht auch sozusagen kleinere Marken weg von den Luxusmarken, hängt damit zusammen, dass ihr für Luxusmarken eigentlich ein austauschbarer Handelsplatz seid. Wie drückt sich das denn aus? Drückt sich das in den Preisverhandlungen aus? Drückt sich das in der Exklusivität der Ware aus? Also habt ihr quasi keinen Gebietsschutz oder sowas, was man da irgendwie verhandeln könnte? Also was gibt dir quasi den Anlass zu sagen, komm, ich suche mir mal jetzt ein österreichisches Nischenbrand, was vielleicht ein bisschen höherpreisig ist und irgendwie tolle Taschen produziert, und hole das mal in meinen Laden und gehe jetzt quasi nicht mehr mit dem Moncler-Verkäufer zur Weinverkostung, um da vielleicht nochmal 3 Prozentpunkte raus.
Also wir machen ja beides. Wir fokussieren uns auf der einen Seite schon noch auf die großen Brands, weil wir die einfach eben auch brauchen und weil die uns natürlich einen Kunden auch ins Haus bringen. Mhm. Beispielsweise, es gibt eine Vorarlberger Brand namens Weber und Weber. Wir waren damals, das ist jetzt sicher schon 4-5 Jahre her, der erste Kunde überhaupt von Weber und Weber. Die waren bei mir im Laden. Ich fand die Jungs cool, ich fand das Produkt cool und haben mit denen gestartet. Die sind mittlerweile im Dachraum wirklich in den besten Häusern vertreten.
Was verkaufen die denn?
Weber und Weber verkauft Sportswear, Sakkos, Hosen, aber mit einem, ich würde jetzt fast sagen, einen trachtigen Touch, aber nicht biedertrachtig, sondern cool. Ja.
Was kostet da?
Der Sakko kostet von 3,99 bis 5,99.
Okay.
Ist alles in Italien gefertigt und sehr handwerklich gemacht.
Ja. Also schon ein ordentlicher Preis.
Schon ein ordentlicher Preis. Bei uns ist Anfangspreislage. Ja. Aber ein handwerklich gut gemachtes Produkt. Und das ist aber nicht nur das Produkt, das mich überzeugt hat, sondern es ist auch die Story dahinter. Das sind zwei Jungs, die wirklich für das Produkt leben, die auch keinen Aufwand scheuen, mit denen wir gemeinsame Events machen, die auch beispielsweise mit uns in den Geschäften eine Tanzshow veranstalten, und weil sie bei diesem Tanztheater die Ausstattung gemacht haben, die auch direkt in den persönlichen Kundenkontakt gehen und die natürlich, ich sag mal, wegen Weber und Weber kommt der Kunde nicht zu uns ins Haus, aber der Kunde kommt vielleicht wegen Moncler und ist dann aber begeisterter Weber und Weber-Kunde, weil er sagt, Mensch, das habe ich noch nicht im Schrank. Und das ist etwas, da gefällt mir die Story. Die Kunden wollen ja die Story auch, ist ja für die auch sympathischer, wenn wir denen was Persönliches über das Produkt erzählen können. Und Storytelling ist natürlich ein großes Thema. Das glaube ich, das schätzen die Kunden bei uns. Ja, und das eine ginge ohne das andere nicht. Ja. Wenn wir nur noch von den Weber und Webers leben müssten, hätten wir ein Problem. Aber ich glaube, nur noch von den ganz großen Brands zu leben, ist auch schwierig, weil natürlich unser Kunde, wir sind in Vorarlberg, wir sind 2 Stunden nach München, 2 Stunden nach Zürich, aber dazwischen gibt es keine Großstadt, dazwischen gibt es nur uns. Ja. Das heißt, aber der Kunde ist natürlich trotzdem sehr mobil und der ist natürlich auch mal in Zürich, auch mal in München oder in anderen Städten. Das heißt, das Angebot, die Moncler-Jacke, die kriegt er online, die kriegt er aber auch in München oder in Zürich. Wir müssen es schaffen, dass er zu uns kommt, dass wir ihm die Moncler-Jacke natürlich trotzdem auch verkaufen, obwohl es das gleiche Produkt ist. Der findet sie vielleicht sogar noch mal günstiger irgendwo online, weil irgendein Onliner eine Preisschlacht macht. Aber er kauft sie trotzdem noch bei uns. Und das versuchen wir natürlich langfristig so abzusichern, dass wir sagen, bei uns findest du dann auch mal was Überraschendes.
Ja. Okay, das verstehe ich. Also insbesondere auch, dass ihr hier ein Alleinstellungsmerkmal habt, was den Standort angeht. Vielleicht nochmal, um zu einer Größeneinordnung zu kommen, wie viele Leute müssen denn bei Sackmeister von dem Geschäft leben? Also wie viele Leute habt ihr denn in den Läden überhaupt angestellt?
Also wir haben bei uns, bei den Herren in unseren 6 Läden, haben wir knapp 50 Personen mittlerweile.
Und bei den Damen und den Kindern?
Nochmal gleich viel. Also insgesamt sind wir bei 80, 85 Mitarbeiter.
Genau. Okay, die sich auf wie viele Filialen aufteilen?
Die sich insgesamt auf 15 Filialen aufteilen.
15, ja. Okay, das heißt aber nicht, ihr habt jetzt quasi, außer vielleicht euer Stammhaus, sind die Filialen dann immer mit 1-2 Leuten dann vor Ort.
Genau, die Filialen sind deutlich kleiner, das ist zwischen 2 und 5 Personen in den Filialen
nochmal. Ah, okay, cool. Das klingt ja erstmal schon nach einem erstmal soliden Setup, wo man sagen könnte, okay, das funktioniert auf jeden Fall auch noch in den nächsten Jahren, wenn ihr weiterhin in der Lage seid, coole Brands anzuziehen, also immer wieder einen Anlass gebt, auch für eure Stammkundschaft in den Laden zu kommen. Wir hatten initial, und das Gespräch ist hier spontan zustande gekommen, und der Tova-Geschäftsführer hatte dich vorgestellt, auch mit dem Intro, naja, das könnte ganz interessant sein, weil die machen auch was mit Farfetch. So, und Farfetch, jetzt kurz vor dem Börsengang, habe ich mir mal angeschaut, das Geschäftsmodell, für diejenigen, die es vielleicht nicht gelesen haben, den Artikel dazu. Farfetch hat mal gestartet als Online-Marktplatz für Luxusmode, bei dem Filialisten wie ihr ihre Ware einstellen konnten oder einstellen können und die übergreifend gekauft werden kann. So kann ein Kunde aus Peking, ja, der vielleicht nicht so oft in Vorarlberg ist, obwohl weiß ich gar nicht, ich habe hier relativ viele Asiaten gesehen, als ich hier vom Flughafen kam. Naja, aber nehmen wir mal den Punkt, der Kunde aus Peking, der könnte jetzt sagen, okay, ich habe jetzt aber, ich will jetzt unbedingt diesen gelben Moncler-Mantel aus Katzenfell haben. Ja, sozusagen, den gibt's und den habt nur ihr in der Größe. Ja, und dann könntet ihr mit dem über Farfetch ins Geschäft kommen und den auch dorthin senden. Das ist so ein bisschen die Idee, dass man diese stationäre Sortiment verfügbar macht. Ich habe mir das genauer angeschaut, was der Farfetch auf der Plattform macht und fand das nicht so nachhaltig, gar nicht nachhaltig deshalb, weil aktuell könnte das vielleicht sogar noch ein gutes Business für euch sein. Nach vorne muss Farfetch aber mehr Geld verdienen und kann das Geld eigentlich nur verdienen, indem sie halt euch deutlich mehr Geld abknüpfen oder direkt mit den Marken arbeiten. Und das wäre eigentlich ja gar nicht in eurem Interesse. So, das war so ein bisschen die Zusammenfassung. Vielleicht kannst du mal ein bisschen was zu eurer Farfetch-Geschichte sagen, wann das irgendwie gestartet ist und wie so eure Erfahrung damit ist. Wir haben vorher nicht darüber geredet, also ich sage das auch ganz klar hier im Podcast, wir haben das uns nicht ausgetauscht. Die Clemens hat nur den Artikel von mir darüber gelesen und sagt jetzt die volle Wahrheit über Farfetch.
Genau. Also es war bei uns, Farfetch ist nicht unser erster Sündenfall. Ja? Wir haben davor schon mal unsere Plattform-Erfahrungen eingeholt. Ah. Damals hieß das noch Luxodo.
Ja. Ah, da kann ich mich erinnern.
Ja, genau. Erinnern. Das war Sternschnuppe in dem Bereich. Es war generell so, vor 8 Jahren habe ich in der Firma gestartet und habe natürlich das Thema Digitalisierung auch.
Luxodo hatte ich schon ganz vergessen.
Ja, es geht ja schnell. Ich habe mir überlegt, wie können wir an dem Online-Kuchen mitnaschen? Ja, wie können wir uns, der Grundgedanke war immer das, wir brauchen ein digitales Schaufenster. Ja, ich bin stationärer Einzelhändler und das ist auch unsere DNA, das ist auch das, was wir können, was wir hoffentlich auch einigermaßen gut machen. Und wir haben hier unseren USB und unsere kleine heile Welt so noch ein bisschen im stationären Handel und das bleibt unsere Kernkompetenz. Aber wir brauchen natürlich ein digitales Schaufenster, wir brauchen einen ordentlichen Online-Auftritt. Und da ist diese Möglichkeit für den Kunden, dass er sich durchklickt und uns sich die Produkte anschaut, für uns ganz wichtig. Ja, wir machen aber, wenn ich noch kurz ausholen darf, wir versuchen auch natürlich digital, jetzt beispielsweise auch mit Towa, das Einkaufserlebnis dem Kunden wieder auf die persönlichere Basis zu bringen. Dass wir ein Tool einbauen auf der Homepage, wo der Verkäufer persönlich gebucht werden kann. So ein Personal Shopping Ansatz, dass wir sagen, Kunde, schau dir hier an, das sind deine Verkäufer, die du quasi zur Auswahl hast, die sind alle für dich gerne da, haben die und die Spezialgebiete, die und die Interessen und bei wem hättest du gerne einen Personal Shopping Termin gebucht. Das ist so für mich die Zusammenführung von dem Digitalen, sich informieren und dann das Stationäre kaufen. Ja? Ja. Jetzt wissen wir, das macht aber ein Kunde nicht aus Shanghai oder aus Peking, sondern das macht eben der Kunde im Umkreis von 150 Kilometer. Und wie kriege ich jetzt den Kunden auch nochmal, der eben weiter entfernt ist? Und da war das Farfetch-Konzept für mich ein in erster Linie günstiges, ja, wegen keinen Investitionskosten. Und in zweiter Linie eines, das ich testen kann, was ich machen kann ohne große Investitionskosten, das ich wieder sein lassen kann, wenn es sich für mich nicht als profitabel herausstellt.
Wie funktioniert das technisch? Ihr müsst ja euren Bestand in irgendeiner Form an Farfetch melden, oder?
Ja, genau. Also wir haben technisch funktioniert das so, wir melden unseren Bestand an, wir sind digital verbunden, melden unseren Bestand. Es wird auch jedes Teil, das du auf Farfetch siehst, wird von Farfetch zentral fotografiert. Ja, das heißt, das ein Teil wird nach Portugal geschickt, wird dort fotografiert, wird dort auch beschrieben und wird wieder zu uns retourniert. Ist, wenn das Teil nicht nur von der Firma Sagenmeister, sondern auch von einem anderen der 400 Händler online ist, muss natürlich nicht jeder das einzeln schicken, sondern hängt man sich da dran. Und dann ist das online und dann wird das in Echtzeit übertragen und gematcht und dann sehe ich, ist es verfügbar oder nicht. Dann gibt es wohl einen Algorithmus bei Farfetch, der sagt, wenn zwei Händler das gleiche Produkt anbieten zum gleichen Preis, welcher Händler wird da bevorzugt? Da geht es dann darum, wer ist am nächsten bei dem Kunden. Wenn der Kunde aus Saudi-Arabien kommt, dann wird es halt eher einer sein, der dort näher dran ist. Und dann gibt es auch das Thema, welcher Händler ist besonders schnell in seinem Versand und hat eine besonders niedrige No-Stock-Quote, also wer liefert am zuverlässigsten. Farfetch nimmt da ein Geld dafür, ja, ist auch kein Geheimnis, nimmt eine ordentliche Kommission, ist aber weiterhin so. Wir sind jetzt im vierten Jahr bei Farfetch, machen mittlerweile knapp 15% unseres Gesamtumsatzes online. Ist also schon auch in Größenordnung, die spürbar ist.
Und ihr macht ja nur Farfetch, ne? Ich habe eure Webseite geschrieben, wenn ihr jetzt einen Webshop verlinkt, verlinkt ihr direkt auf Farfetch. Ja. Ihr habt nicht nochmal einen eigenen.
Nee, wir haben keinen eigenen Webshop, sondern wir haben, wir arbeiten nur mit Farfetch. Und ja, wir sind dort am Ende des Tages profitabel. Wir verdienen im Jahr mehr Geld mit Farfetch, wie uns das kostet. Wir haben aber auch einen zweiten Faktor, und den vergisst man oft gerne, wenn man auf Farfetch schaut. Ich habe natürlich durch Farfetch und durch diesen zusätzlichen Abflusskanal, ja, da habe ich die Möglichkeit, meine guten Marken oder die Marken, auf die ich mich fokussieren möchte, tiefer im Sortiment zu kaufen und diese verstärkt einzukaufen. Ich habe bei Luxusmarken beispielsweise oft ein Mindestordervolumen. Das könnte ich in meinem beschaulichen Bregenz nicht stemmen. Und habe drum die Möglichkeit, dass ich kalkuliere und sage, okay, ich verkaufe vielleicht 50% bei mir im Geschäft und den Rest verkaufe ich online. Ja, das hit ohne Farfetch, ohne diesen zweites Standbein, könnte ich die ein oder andere Luxusmarke nicht mehr kaufen oder könnte diese auch nicht in dieser Tiefe kaufen und in dieser Breite im Sortiment. Würde in der Konsequenz heißen, dass der stationäre Kunde weniger Auswahl hätte bei den Marken, die ich eben sonst auch auf online
finde. Farfetch nimmt man quasi eine Kommission bei erfolgreichen Verkäufen oder musst du auch zahlen, wenn der Kunde retourniert?
Nee, bei erfolgreichem Verkauf.
Ah, okay. Und was sind die Erfahrungswerte bei Retourenraten jetzt in dem Segment, in dem ihr unterwegs seid?
Für das, was man sonst so hört an Retourenraten, sind sie sehr niedrig. Ja, wir sind im Normalfall unter 10% bei den Herren, bei den Damen sind wir etwas höher. Mhm. Liegt daran, dass wir sehr viele internationale Kunden haben. Also Österreich macht bei uns 1% vom Gesamtumsatz aus. Unser Hauptmarkt sind die USA, UK, Russland, China. Dort ist die Retouren, sag mal, Verseuchtheit nicht ganz so groß wie bei uns im deutschsprachigen Raum. Im deutschsprachigen Raum ist das ja ein sehr starkes Thema. Da wird der Retourenbeleg schon mal mitgeschickt oder dann schickt man generell schon mal alle unterschiedlichen Größen, schickt mir den Rest zurück. Das passiert da nicht so. Ist natürlich auch ein Thema mit dem Zoll, ja, dass wenn jetzt ein Schuh schon mal in Saudi-Arabien angekommen ist, ist es für den Kunden relativ schwierig, den wieder zu retournieren.
Und wie viele überregionale Kunden hast du dann damit? Also nehmen wir mal Deutschland, Österreich, Schweiz ausgenommen. So, die können ja im Zweifel alle nach Bregenz kommen und sind ja mindestens einmal im Urlaub, sozusagen zumindest die Kategorie Kunden, die bei euch so kauft. Man macht sicherlich einmal in der Jahr in der Schweiz Urlaub. Wie viel von den 15% landen denn dann wirklich in China, in Saudi-Arabien, in wo auch immer?
Also wir haben, in Deutschland sind ungefähr 12%, Österreich 1%, Schweiz 1%, also ich sage mal, gute 80% gehen aus unserem normalen Einzugskreis.
Okay, und das sind quasi aus deiner Sicht dann auch Kunden, die du vorher auch gar nicht erreicht hättest?
Nee, das ist ja der große Vorteil, dass ich sage, ich erreiche einen Kunden, der ja aber auch, so ehrlich muss man auch sein, der kauft ja nicht beim Modehaus Sagmeister, sondern der kauft bei Farfetch und der kauft das Produkt, das er gerade haben will. Und dem ist das vollkommen egal, ob das von mir kommt oder von einem anderen Farfetch-Händler. Der will den Valentino-Schuh in der Größe 42. Und wenn ich den habe, kauft er bei mir. Wenn ich den nicht habe, der merkt das nicht. Der weiß erst beim Checkout, das Ding kommt aus Österreich. Ja? Der kauft nicht bei der Firma Sagmeister. Das ist natürlich auch kein loyaler Kunde in dem Sinn, dass ich da über Jahre zu ihm einen Kontakt aufbauen kann. Und das ist aber auch nicht das Thema, weil ich rechne auch nicht damit, dass er aus China dann beim nächsten Mal wieder sagt, ach, bei der Firma Sagmeister, bei Farfetch war das so schön, sondern der geht zurück zu Farfetch. Und einmal mache ich den Verkauf und einmal macht es der Kollege. Den regionalen Kunden, den versuche ich aber bei Farfetch schon im Endeffekt dann auch längerfristig zu binden, indem ich beispielsweise ihn darauf hinweise mit einem schönen Kärtchen im Paket, Mensch, wir sind die Firma Sagmeister, wir sind da und da, komm noch mal vorbei zu uns stationär, kriegst vielleicht auch ein besonderes Goodie da dazu, um eben auch da zu zeigen, wir sind mehr als ein Online-Händler.
Aber okay, das wird ja Farfetch, so wie alle Plattformen, irgendwann immer weiter unterbinden, damit du quasi den Kundenzugang über die Plattform kaufen musst und eben nicht dann dem Farfetch-Kunden aus Zürich auch noch eine SMS schickst, dass jetzt der neue Valentino-Schuh wieder da ist. Mhm. Okay, dann würde ich jetzt mal festhalten, mit dem, was ihr in den letzten 4 Jahren gelernt habt, bei Farfetch als Online-Strategie, das hat für euch schon funktioniert. Ne? Muss ja sagen, das, in Summe ist dieses Spiel aufgegangen und du hattest gerade gesagt, Luxoda hast du vorher probiert. Habt ihr es auch mal mit einem eigenen Online-Shop probiert oder hat das nie eine Rolle gespielt?
Nee, wir haben uns das überlegt. Ja, wir waren aber, man kann jetzt sagen, vielleicht nicht mutig genug. Es war nicht unser Kernbusiness und es war auch eine Frage der Investitionen, dass wir gesagt haben, wenn wir, also wir haben uns das relativ spät überlegt. Ich glaube, wenn wir jetzt, wir waren kein Early Mover mehr, sondern haben uns aber angeschaut, wie machen das
Da stellst du dein Licht aber unter den Scheffel hier in Österreich.
Ja, wir haben uns auch angeschaut, wie machen das vergleichbare Kollegen, wer ist online gestartet, wie erfolgreich war das, wie viel Geld hat er verbrannt, wie viel Geld hat er verdient. Und deshalb war das für uns eigentlich keine Option. Es ist aber auch so, und das sage ich auch dazu bei Farfetch, man muss einfach auch wissen, mit wem man sich da ins Bett legt. Ja? Und was die Konsequenz ist. Du bist als Farfetch-Händler nicht mehr der Herr über deine eigenen Online-Umsätze, sondern du bist natürlich auf Verderb und Gedeih dem ausgeliefert, dass Farfetch in deinem Sinne agiert. Jetzt weiß ich schon, dass es natürlich, wie du vorher erwähnt hast, Farfetch Geld verdienen muss, ja, all along, dass das natürlich in erster Linie von uns finanziert werden muss, ist auch klar. Ja. Ich habe aber den großen Vorteil, dass ich relativ zeitnah den Punkt erkennen kann, wenn ich kein Geld mehr mit Farfetch verdiene und dann bin ich mit einem Klick wieder raus. Ja, also ich habe keine langfristigen vertraglichen Verpflichtungen.
Ja, das stimmt schon, aber dann ist ja der Umsatz auch, dann ist ja der Umsatz weg. Du hast ja quasi gar keine Möglichkeit, also ich meine 15% Umsatz, lass es mal 20% zum einfachen Rechnen, das sind ja schon infrastrukturell auch Beträge, die ja für euer Business lebenswichtig sind. Und was ich mich halt frage, ist, das eine ist natürlich, Farfetch kann an der Schraube drehen für euch. Dann kann er sagen, okay, von irgendwie 18% sozusagen Kommission machen wir jetzt vielleicht 22%. Vielleicht geht das bei einigen Marken, vielleicht kann man das auch Marken differenzieren und sagen, naja, bei ein paar Marken kann man vielleicht ein bisschen mehr rausholen als bei anderen Marken. Das wäre das eine. Beim österreichischen Händler macht man vielleicht ein bisschen mehr als bei einem deutschen Händler, der sowieso immer ein bisschen knapper bei Kasse ist. Dann könnte man noch irgendwelche Servicegeschäfte überlegen, dass man vielleicht doch dass man vielleicht doch dir die Möglichkeit gibt, den Kunden, die von dir schon mal Produkte bekommen haben, über Farfetch die individuell anschreiben lässt, also ein bisschen Advertising-Business, würde ich es mal nennen. Das ist ja die eine Möglichkeit. Was ich ja kritisiere oder wo ich ja einen viel größeren Login sehe, ist die Marken, mit denen ihr arbeitet. Die sind, was das ganze Thema Digitalisierung angeht, da könnte ich jetzt jeden Markennamen vorlesen, der auf eurer Webseite steht, die sind fast alle bei Null. Ja, für die ist das alles komplett neu. Für die war das Happy Wonderland, ja, vor der Internetzeit. Da gab es halt Leute wie euch, die ein bisschen Ware abgenommen haben, da jetzt auch nicht groß rumverhandelt haben und das dann an die Kunden verkaufen konnten. Da gab es irgendwie große Boutiquen in München, in Hamburg. Es lief halt überall. So, und jetzt kommen auch Luxusmarken in eine sicherlich nicht ganz so starke Preiserosion wie jetzt ein Consumer Electronic Produkt, aber sie kommen in so ein Preisspiel. Auch die Luxus-Mode-Kundin aus Peking sozusagen guckt sich genau an, ob sie den Mantel für 2.500 Dollar irgendwo kaufen kann oder für 2.300 Dollar. Das wollten Marken ja bisher immer vermeiden. Und hadern jetzt mit ihrer eigenen Digitalisierungskompetenz, würde ich es mal nennen. Das führt aber dazu, dass sie besonders anfällig dafür sind, dem Farfetch-Traum zu erliegen und zu sagen, okay, komm, dann arbeiten wir jetzt hier exklusiv mit euch, ihr baut eigentlich dieses Geschäft für uns auf und wir sichern uns dazu in irgendeiner Form so Kunden- und Datenzugang, weil mag sein, dass du den Valentino-Schuh jetzt noch schickst, ja, an den Kunden, aber wir als Valentino-Marke, wir bekommen über Farfetch auch diese Art von Kundendaten, können die dann später anschreiben und stellen Farfetch möglicherweise erstmal exklusive Sortimente zur Verfügung direkt. Das müssen sie tun, diese Marken, weil Farfetch anders gar nicht wachsen kann und auch nicht profitabel werden kann. Das ist ja immer noch viel zu klein. Auch wenn die Argumentation ist, dass der Markt weltweit, ich überlege gerade, was im Artikel stand, im Farfetch-Börsenprospekt stand irgendwas von 300 bis 400 Milliarden Dollar ist dieser Markt groß, den Farfetch sich dort anschaut. Also sage Meister weltweit ist 300 Milliarden Dollar groß. Die sind ja auch viel zu klein. Wir machen ja gerade irgendwie eine Milliarde Außenumsatz. Wie schätzt du das denn ein? Also ist das quasi ein Teil deiner Gespräche, die du führst mit den Marken, dass sie, wenn sie da keine nachhaltigen Online-Strategien finden, so wie die klassischen Konsumgütermarken, wie so ein WMF, wie so ein Fissler, dann müssen sie sich nach vorne irgendwann damit abfinden, dass du sie gar nicht mehr auf eigenes Risiko kaufen kannst? Das muss ja die Konsequenz sein. Du kannst ja nicht deren deren Versagen in der Preispolitik ausfahren.
Ich meine, das ist natürlich Stichwort eigenes Risiko. Ja, wir haben natürlich, wir sehen auch bei unterschiedlichen Marken, die wir im Portfolio haben, dass die natürlich alle noch so ein bisschen suchen. Und die einen gibt es, die waren auf Farfetch, sagen, jetzt wollen wir kein Farfetch mehr machen, jetzt machen wir es selber. Ja, die anderen
Marken sagen das?
Ja, Marken sagen das.
Beispiel, weil die waren vorher direkt bei Farfetch verkauft?
Ja. Also die haben über uns bei Farfetch verkauft, ja, und haben jetzt dezidiert die Empfehlung ausgegeben, dass ihre Produkte bitte nicht mehr auf Farfetch verkauft
werden. Im Rahmen der selektiven Vertriebsgespräche, meinst du?
Genau, genau, der unverbindlichen.
Ja, natürlich, selbstverständlich.
Alles andere kartellrechtlich nicht relevanten Gespräche.
Ja, genau.
Das gibt's. Dann gibt es Marken, die offen kommunizieren. Wir arbeiten jetzt auch gemeinsam direkt mit Farfetch. Ja? Mhm. Die versuchen natürlich uns das so zu verkaufen, dass sie sagen, Mensch, das ist eine tolle Sache für euch, ja, weil dann müsst ihr die Ware nicht zu denen schicken, weil die haben die schon zum Fotografieren.
Da sagst du natürlich Dankeschön.
Da sage ich Danke, toll. Ja. Ist aber auch so beispielsweise, dass wir das bei Marken, die das gemacht haben, keinen signifikanten Umsatzrückgang verzeichnen mussten online. Ja, weil deren also Argument, ich verkaufe die Marke XY, früher nur ich auf Farfetch mit meinen 100 anderen Boutiquen, jetzt verkauft auch die Marke selber direkt, hat meinem Umsatz nicht geschadet, möglicherweise, weil der Kunde, der auf Farfetch ist, dadurch bei dieser Marke ein größeres Angebot hat und hier die Auswahlkompetenz mehr sieht. Dass er sagt, Mensch, wenn ich von der Marke XY was suche, dann gehe ich gleich auf Farfetch und schaue nicht zuerst bei den Mitbewerbern, weil da ist die geballte Kompetenz da. Ja? Das ist aber jetzt ein Beispiel. Ja? Im Normalfall ist es natürlich so, dass ich als Händler dem sehr kritisch gegenüberstehe, wenn ich sage, dass die, oder wenn Farfetch direkt mit den Marken arbeitet. Jetzt weiß ich aber auch, dass beispielsweise Farfetch das mit manchen Marken macht, mit manchen Marken aber auch dezidiert ausschließt, weil sie auf der anderen Seite das Thema haben, dass die Händler das komplette Risiko übernehmen. Ja, ist ja auch für die Marke angenehm, dass ich aber reinverkaufen kann in den Markt. Ja. Und das Ding, was der Händler dann damit macht, ist seine Sache, ist für eine Marke auch positiv. Aber ich weiß natürlich, dass es langfristig uns als Zwischenhändler an den Kragen gehen wird in dem Bereich. Aber was ist meine Alternative? Ich habe im Moment, fahre ich mit dem Modell recht gut. Ja? Es hilft mir in der Sortimentsgestaltung stationär. Und ob Farfetch in 10 oder 20 Jahren noch das gleiche Modell oder lass es in 5 Jahren ist, ob das da noch funktioniert, stört mich jetzt in dem Moment nicht, ja? Weil ich eben keine Investitionskosten auch habe und relativ niedrigere Kosten habe, wenn ich da irgendwann mal rausgehen möchte. Und es gibt zusätzlich noch das Thema, dass natürlich ich auch eine steile Lernkurve habe, was funktioniert auf Farfetch. Ich bekomme ausgezeichnete Informationen von Farfetch, welche Produkte funktionieren, nicht nur die Produkte, die ich selber führe, sondern allgemein bei Farfetch, hilft mir in der Sortimentsgestaltung für die Zukunft und hilft mir natürlich auch, meine Profitabilität auf Farfetch zu erhöhen. Dass ich einfach weiß, ich führe beispielsweise nur noch die und die Marke. Ich führe zum Beispiel, ich habe andere Preispolitik, andere Reduzierungspolitik. Dadurch versuche ich auch, die steigenden Kosten abzufedern, dass ich sage, okay, ich wachse dann eben qualitativ und nicht quantitativ.
Okay, aber kannst du das quasi sehen in deinen Daten? Du sagst jetzt bis seit 4 Jahren auf Farfetch. Mhm. Das war ja vor 4 Jahren vielleicht noch nicht ganz so groß bei euch, aber nehmen wir mal an, die Daten, die sie 2016 an euch gegeben haben, haben dazu geführt, dass du vielleicht eine bestimmte Marke auslistest und dafür eine andere Marke, die du vielleicht gar nicht auf dem Schirm hattest, einlistest. Ja. Hat sich das dann auch gezeigt in euren Filialen, dass diese Marken dann stärker gefragt wurden? Ja. Ja, also ja. Das Farfetch tatsächlich eine Art Trendmaschine für euch.
Ja, das ist sicher so. Auch sehr detailliert, sehr heruntergebrochen. Also ich weiß einfach, wenn ich jetzt bei einer Marke Balenciaga beispielsweise starten würde, wüsste ich jetzt schon, bevor ich zu einem Einkaufstermin gehe, welches sind die weltweit, die 10 Paar Schuhe, die weltweit am gefragtesten sind. Und die Wahrscheinlichkeit, dass das dann auch stationär zutrifft, ist sehr groß.
Das ist ganz cool.
Das sind zusätzliche Informationen, die ich ohne Farfetch nicht hätte.
Okay, gut, dann würde ich jetzt mal, wir kommen ja schon so ein bisschen Richtung Ende des Podcasts, vielleicht können wir jetzt ein bisschen mal in die Zukunft springen. Gehen wir mal davon aus, dass Farfetch wirklich an allen Schrauben drehen muss, damit sie irgendwann mal Geld verdient. In einem Kapitalmarktumfeld, wie es gerade ist, müssen sie es nicht. Dein Glück, kannst noch, glaube ich, 3 Jahre ganz in Ruhe das Geschäft dort mit betreiben. Aber irgendwann werden sie die Schraube anziehen müssen. Irgendwann wird es Marken geben, die in der Situation sind, wo sie Farfetch möglicherweise exklusiv Ware geben müssen, die ihr dann gar nicht mehr bekommt und die dann für euch auch nach vorne uninteressanter werden als Absatzkanal. Irgendwann fragen sich die Kunden halt auch, hey, warum hast du jetzt hier nicht mehr die ganze Moncler-Kollektion? Die haben doch jetzt hier karierte Hamsterjacken seit 2 Jahren im Angebot, hast aber gar nicht bei dir, würde ich aber gerne kaufen. Hast du da schon eine Idee, was du dann danach machst? Also wenn dieser Online-Kanal nicht mehr als, wenn er vielleicht noch kostendeckend ist, möglicherweise aber auch ein Zuschussgeschäft, würdest du dann trotzdem umschalten auf eine eigene Webseite oder Mobile Messenger Only oder sowas? Hast du da schon eine Idee?
Also ich glaube nicht, dass ich auf einen kompletten Vollsortiments-Online-Shop umschalten würde. Einfach, weil es deutlich zu teuer wäre, weil es auch nicht mein Kerngeschäft ist, weil ich mich da auch nicht auskenne und weil ich, glaube ich, dafür zu spät...
Ja, mit Standardsoftware ist das sehr teuer, hast du recht.
Ja, aber ich glaube, dass man diese Grundidee, dass wir sagen, wir wollen ein digitales Schaufenster haben, wir wollen mit Kunden eine Auswahl aus unserem Sortiment auch online anbieten, dass man das auch mit kleineren Mitteln machen kann. Ja, und es ist ja auch so, dass ich dann ich den Kunden, den ich hier in meinem Umkreis von 150 Kilometer habe, das ist mir deutlich wichtiger, dass ich den erreiche, wie dass ich alle anderen erreiche. Und den kann ich natürlich auch mit einem kleineren Sortiment oder mit einem kleineren Auszug wahrscheinlich eher erreichen, weil der auch dezidiert bei mir einkaufen möchte. Der andere Kunde, ob ich jetzt der von weiter weg ist, den muss ich auch nicht langfristig erreichen, weil der wird von dem Überangebot, das es digital gibt, hat er keinen Grund, dass er bei mir kauft. Ja? Und, aber ich weiß nicht, ehrlich gesagt, ja, wie das in 4, 5 Jahren aussehen wird. Ich bin auch da jetzt nicht ganz so vielleicht pessimistisch, weil Farfetch uns da schon, Farfetch sich selbst auch immer wieder neu erfindet. Und ich weiß nicht, wie lange Amazon nicht profitabel war, hat auch ein paar Jährchen gedauert. Ich glaube, dass Farfetch den Dreh schafft und wenn sie es nicht schaffen, passiert das, glaube ich, nicht von heute auf morgen. Und ich glaube auch nicht, dass wir uns, dass wir von den 15%, von denen wir vorher gesprochen haben, auf null zurückgehen, sondern dass wir dann eben sehen, wenn wir Marke XY haben, die nicht mehr online verkaufen kann, das haben wir auch schon erlebt in den letzten Jahren, dass wir uns dann neu orientieren. Und dass wir dann entweder eben von den ganz großen Luxusmarken eher auf die Nischenmarken gehen oder dass wir eben die wichtigen Marken nochmal verstärken können. Wir machen jetzt schon 25% mit einer Marke. Ja, das hat sich aber auch in den letzten Jahren geändert. Steigt, fällt und da habe ich immer noch die Möglichkeit zu reagieren und aus den Learnings der letzten Jahre mein Sortiment auch online zu verändern.
Ja, sehr spannend. Vielleicht eben noch eine Frage zu eurer Organisation. Du weißt, ihr seid jetzt so 80, 90 Leute bei euch in den Läden. Wie handelt ihr das ganze Thema digital? Liegt das irgendwie bei dir? Hast du noch einen kleinen Stab, der jetzt sich um die Webseite kümmert, um Produktdaten kümmert bei Farfetch, um das ganze Trendmanagement? Wie funktioniert das bei euch?
Also wir sind noch relativ flach strukturiert. Ja, wir sind klassisches Familienunternehmen, der Unternehmer ist selbst und ständig überall involviert. Das versuche ich gerade so ein bisschen zu ändern, weil wir auch in den letzten Jahren, was die Mitarbeiter angeht, sehr stark gewachsen sind. Vor 8 Jahren hatten wir 25 Mitarbeiter jetzt im Herrenbereich, jetzt sind wir bei 50. Wenn der Lehrling Zahnschmerzen hat, kommt er aber trotzdem noch zu mir. Ist auf der einen Seite sympathisch und nett, aber ist auf der anderen Seite auch nicht das, worum ich mich primär kümmern möchte. Also wir sind dort gerade daran, eine weitere Führungsebene einzuziehen. In unserer Farfetch-Abteilung haben wir 3 Mitarbeiter mittlerweile beschäftigt. Und ja, wir versuchen...
Schickt ihr aus den Filialen direkt raus oder schicken...
Wir schicken zum Teil. Zum Teil aus den Filialen direkt. Das ist natürlich auch ein Kampf, den man führen muss mit dem stationären Personal. Ja, es ist natürlich so, dass das stationäre Personal gerne die Teile selber verkauft und nicht an den Kunden XY in die Welt rausschickt, damit die nach einer Woche wieder zurückkommen und der stationäre Kunde ist verärgert. Das sind so ein bisschen Themen, die man natürlich gerne auch mal bei älteren Verkäufern hat. Es ist aber so, dass gerade auch das Argument, dass eben Farfetch uns hilft, das stationäre Sortiment zu verbessern und im Endeffekt auch unserem stationären Verkäufer hilft, dass das so langsam ankommt bei den Verkäufern. Aber es sind spannende Gespräche.
extrem, extrem spannend. Jetzt, wenn ja viele Leute hier im Podcast das gehört haben und wir jetzt sagen, okay, cool, ich habe hier coole Produkte, die passen eigentlich super in das Sackmeier-Sortiment und ich würde mich gerne mit dem Clemens mal treffen, um über Farfetch, über Amazon, andere Portale zu sprechen. Wir könnten jetzt noch ganz viele andere Absatzkanäle diskutieren, aber ihr seid ja schon sehr, sehr klar auf Farfetch fokussiert. Das finde ich extrem spannend und noch ein gutes Futter für zum weiteren Nachdenken. Gibt es irgendwas, was du hier noch mitteilen möchtest an die vielen Hörer? Such dir noch irgendwie Mitarbeiter, Verkäufer? Kann ich deine E-Mail-Adresse teilen, dass sozusagen spannende neue Marken dich anschreiben können?
Auf jeden Fall. Also wir sind immer offen für neue Marken, für neue Ideen, sind aber auch immer auf der Suche, Stichwort Fachkräftemangel, nach gutem Personal. Ja, wir haben unterschiedliche Themen.
Auch im Digitalbereich oder jetzt eher Verkäufer oder auf der Fläche?
Eher auf der Fläche, aber auch auf der Fläche mit Führungskompetenzen. Wir haben beispielsweise auch im wunderschönen Lech am Arlberg im Skigebiet ein Geschäft, wo wir selbstständige Filialleiter suchen, die aber natürlich alle im Idealfall digital auch denken, die jetzt nicht, ich glaube, der klassische Verkäufer muss ja auch dort affin sein. Und da tun wir uns in der Provinz, wo wir auch sind, eher schwer. Und da haben wir auch gute Erfahrungen gemacht mit Leuten, die eben von außerhalb kommen und da auch uns helfen, uns nicht nur digital, sondern auch stationär so einen Schritt weiter zu entwickeln.
Ja, sehr spannend. Dann teile ich mal deine E-Mail-Adresse. Ich bedanke mich für deine Zeit hier. Bin auch schon gespannt auf das Event, bei dem du, glaube ich, auch einen kleinen Teil noch beizutragen hast. Muss dann nochmal so ein bisschen über das grübeln, was du gesagt hast. Du hast ja in Summe deine sehr positive Sicht auf Farfetch auch nach vorne gerichtet. Bist dir der Risiken natürlich bewusst und bin auf jeden Fall gespannt auf die Kommentare, die dann später im Artikel eintreffen. Clemens, vielen Dank für deine Zeit.
Ich sage danke.